herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Ja.
Zu den Audio-Waren.
Und Rinn ist immer gut.
Und natürlich auch zu dem Teil des gemischten Doppels im Ohrfunk, das Sie jetzt hören und ihr jetzt hört.
Ja.
Wir haben Kirsche an.
Ja, und unser Kamin ist heute ganz besonders laut, will mir scheinen, als wäre das so irgendwie eine Art akustischer Leuchtturm, um irgendwie noch ein bisschen was Schönes zu finden in dieser Welt. Jedenfalls kommt es mir ein bisschen so vor diese Woche.
Und natürlich haben wir auch wieder Tee.
Natürlich haben wir wieder Tee, das sieht auch noch. Gut Ding will Weile haben. Und wir haben zwei Themen heute dabei, das steht diesmal sogar schon fest.
Das steht fest und ein Thema hatten wir letzte Woche schon, wo wir die Hoffnung hatten, es kommt nicht zum Krieg in Europa. Und jetzt ist eine volle Invasion in der Ukraine im Gange durch die russische Armee. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell so heftig wird.
Dabei hätte man es eigentlich müssen, wenn man die ganzen markigen Sprüche von Putin über die Jahre und Jahrzehnte verfolgt hat.
Das stimmt.
Aber ich habe es auch nicht geglaubt.
Ich habe es aber nicht für wahrscheinlich gehalten. Für möglich, aber nicht für wahrscheinlich, weil ich eben genau wie viele andere gedacht, naja, Russland hat auch bestimmte Interessen, sowohl wirtschaftlicher als auch sicherheitspolitischer Natur, und der Krieg zerstört das alles. Also auch die Verhandlungsposition, die er eigentlich hatte, und all diese Dinge. Man könnte darüber jetzt wieder viel sprechen. Gesprochen darüber haben im gemischten Doppel am Dienstag, das erst Mittwochmorgen aufgezeichnet wurde aus technischen Gründen.
Die Sendung hat es zweimal gegeben, nur eine ist ins Leere gegangen. Hoffentlich waren sie auf Empfang innerlich und haben vielleicht das gemischte Doppel dann so gehört. Rein genau. Spirituell, dazu kommen wir nachher auch noch.
Genau, also da haben sie auch über das Thema gesprochen, Anja und Rainer Damerius, und sind auf uns eingegangen, weil wir hatten letzte Woche es von Kriegsangst.
Genau, und das war ein Punkt, über den dann, abgesehen von einem ganz guten Abriss von Rainer Damerius zum Thema Ukraine, um mal überhaupt ein bisschen Orientierung
Geschichte,
zu gewinnen, geschichtlich
zurückgeht,
sozusagen.
Ja.
Abgesehen davon ging es eben um dieses Thema Kriegsangst, was von Anja Damerius dann sehr, sehr emotional aufgenommen wurde. Ich hatte gesagt letzte Woche, dass ich das erste Mal wirklich Kriegsangst gefühlt habe. Und die Diskussion bewegte sich dann dahin, und darauf möchte ich heute nochmal eingehen. Das ist ja wohl eigentlich, ich will es jetzt mal nicht so vereinfachend sagen, sondern wie es zunächst aber mal bei mir rüberkam, eigentlich doch ziemlich ignorant ist, keine Kriegsangst zu kennen, weil die ganze Welt voller Kriege ist, überall sind Kriege, an denen wir mitbeteiligt sind, durch Waffenlieferungen, durch Ausbeutung anderer Völker, und dass es doch ziemlich ignorant sei, anzunehmen, dass ausgerechnet zu uns der Krieg nie kommen soll. Also wie könne man da ohne Kriegsangst sein, wo die ganze Welt doch voller Kriege sei? Das war so ein Punkt, über den ich nachgedacht habe. Und das stand auch sehr stark im Vordergrund, dass wir doch an den Kriegen sehr stark mit beteiligt sind. Für mich schwang da auch eine etwas zynische Grundhaltung mit. Und da ich jetzt diejenige war, die von den Kriegsängsten meinerseits gesprochen hatte, musste ich mich damit erstmal ein bisschen auseinandersetzen, um es nicht persönlich zu nehmen, was mir dann eigentlich auch ganz gut gelungen ist, weil es kam ja auch im gemischten Doppel, also Sie müssen das andere unbedingt mal hören, wenn Sie nur den Podcast hören, das gemischte Doppel beim Ohrfunk lohnt sich wirklich. Es kam auch gut rüber, dass Anja Damerius ja mit Flüchtlingen zusammenarbeitet, für Flüchtlinge arbeitet und versucht, ihnen hier ein gutes Leben in Deutschland zu ermöglichen und natürlich tagtäglich mit Menschen zu tun hat, die aus Kriegsgebieten kommen, die aus Gebieten kommen, wo man Hunger hat, wo man verfolgt wird, wo Haus und Hof zerstört worden sind. Und andererseits immer wieder hat sie zu tun mit Menschen, die hier in Deutschland darauf reagieren, seien es die schwerfälligen, oft bornierten und sehr unmenschlichen Behörden und ihre Gesetzeslage, seien es wahrscheinlich auch ein Haufen MitbürgerInnen, die einfach kein großes Bewusstsein für das Problem haben. Deswegen war es mir auch, ist mir nicht schwer gefallen, es nicht persönlich zu nehmen. Trotzdem hat mich dieser Punkt beschäftigt. Und zunächst mal die Frage, haben wir eigentlich das Gleiche mit Kriegsangst gemeint? Was meinst du?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Denn das mit der Kriegsangst, wir kennen das ja alle. Ich glaube, auch Anja und Rainer kennen das und wir auch. Wenn von Kriegsangst die Rede war, dann muss man sich mal so vorstellen, wie zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn die Tage vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn sich die Spannungen immer weiter aufgebaut haben, oder wie wird es jetzt in anderen Ländern, in der Ukraine in den letzten Tagen und Wochen, diese sehr persönliche, diese akute, aktuelle Kriegsangst vor Zerstörung von eigenem Umfeld, vor Hunger, vor Obdachlosigkeit, vor also ausgebombt sein oder ähnliches, vor all diesen Schrecken des Krieges, ja, die dann plötzlich für einen selbst sehr
real und konkret werden.
Und die andere Kriegsangst, glaube ich, das ist die, die wir natürlich teilen. Auch gerade, wenn wir Menschen kennen, zum Beispiel, die an der Nahtstelle zwischen den Blöcken damals gelebt haben oder unterschiedliche Sender aus unterschiedlichen Ländern gehört haben. Oder wenn wir mit jemandem aus anderen Ländern, aus Lateinamerika oder was weiß ich wo sprechen. Wenn das, diese Kriegsangst, Gott, wie schrecklich, wie heftig, wie schlimm.
Gehen wir Menschen miteinander um, ja, auch? Aber es ist also doch eine Angst, behaupte ich jetzt mal, ohne das für jeden einzelnen Menschen sagen zu wollen, die eher eine Kriegsangst im Kopf ist. Die andere, die ich meinte, ist natürlich eine wesentlich egoistischere, aber trotzdem, ja, sollte man darüber reden dürfen. Ja? Und es ist niemandem, glaube ich, zu verdenken, dass man in einer Welt, in der wir aufgewachsen sind, diese Art von Kriegsangst nicht empfunden hat. Wenn man weder im Krieg gelebt hat, noch so nah dran ist, wie zum Beispiel, also näher dran auf jeden Fall als wir, wie zum Beispiel Rainer Damerius, der noch mal etliches älter ist als wir und da auch noch andere Dinge erlebt hat. Ich bin 1970 geboren und in der Generation meiner Großeltern wurde auch überhaupt nicht über den Krieg geredet. Bei dir war es anders, ich, ja, weiß, weil deine Eltern ja 40 Jahre älter waren als du. Aber bei mir war das so der normale Generationenlauf, sage ich jetzt mal. Und da wurde nicht darüber geredet. Wir haben den Krieg kaum mitbekommen, es sei denn in Filmen wie Holocaust oder wie auch immer. Und dann bekam man bestimmte Aspekte. Das erste Mal, fällt mir auf, bin ich doch damit in Berührung gekommen, aber eigentlich mehr mit dem Atomtod. Mhm. Gar nicht so sehr im Sinne von Krieg, weil ich habe die letzten Kinder von Schevenborn, von Gudrun Pausewang später gelesen als Die Wolke. Ich habe Die Wolke zuerst gelesen und da ging es ja um einen Unfall in einem Atomkraftwerk. Und ich habe, glaube ich, diese Angst diese Kriegsangst gemeint. Der Krieg könnte hierher kommen, Putin könnte wirklich sich entschließen, wie er ja auch gesagt hat, jedes Land, das sich jetzt einmischt, wird... Wie hat er sich ausgedrückt?
Er hat gesagt, jedes Land, das sich jetzt einmischt und uns in den Weg stellt, wird kriegerische Entgegnungen erfahren wie noch nie in der Geschichte.
Das ist natürlich jetzt erstmal ein markiges Wort, kann aber auf der anderen Seite im Grunde nicht viel anderes als Nuklearkrieg, ja, bedeuten. Und da muss ich sagen, das ist nicht die Angst, könnte jetzt irgendwie der Krieg hier in unsere Nähe kommen, so vage, so nach dem Motto, hoch, ja scheiße, jetzt kommt er auch bei uns an, sondern es ist tatsächlich, wie ich das auch beim Lesen von Die Wolke hatte, ich sah da Menschen, die losrennen, um Lebensmittel zu horten, um zu plündern hier in Deutschland, ich sah da, wo die Bombe gefallen ist, Fluchtwellen, oder wo ich als blinde Person speziell auch, habe ich oft Szenarien im Kopf gehabt, von unseren Nachbarn wird mich hier wahrscheinlich keiner mitnehmen. Wir werden hier unsere Vorräte aufessen und wahrscheinlich in unserer Wohnung verhungern. Weil wo würde man hinkommen, genau, wenn hier alles in Bewegung gerät, wenn alles flüchtet? Da ist keine Frage mehr, kaufe ich im Bioladen oder kaufe ich im Rewe, sondern wie komme ich zu dem Laden überhaupt noch hin, in dem ich irgendwas essen könnte? Das ist die Frage, könnten Angehörige sterben in diesem Krieg? Und natürlich kann man sagen, ja logisch, da muss man sich ja immer bewusst sein, Krieg ist nun mal so. Aber das finde ich eigentlich eine sehr zynische, verkopfte Haltung. Und ich finde es schön, dass Rainer Damerius dann sagte, dass er es bemerkenswert fand, dass ich mich überhaupt getraut habe, das auszudrücken. Ich bin ein relativ starker Mensch. Auf eine gewisse Weise sage ich meine Meinung. Und ich habe mich leider dabei ertappt, dass ich dachte, okay, mit so einer Haltung wie Anja oder mit so einer Emotionalität, wie sie da ranging, das habt ihr jetzt natürlich alle nicht gehört, das ist das Problem, aber mit der Haltung an sich, ja, man muss sich nicht wundern, wenn man überall Krieg in die Welt trägt und der findet ja auch überall statt. Und trotzdem hat man jetzt persönliche Kriegsängste, weil es einem näher kommt. Oder auch andere Themen, die doch alle so klar sind. Jeder kann das wissen, das Klima geht kaputt und so weiter. Es ist schwer, Moment, ich habe den Faden verloren. Es ist mir zum ersten Mal gelungen, Menschen zu verstehen, jenseits der Rechten, die das ja schon zum Generalargument erklären und eigentlich ins Absurde führen und zu etwas Schändlichem machen, weil die es dauernd sagen, man weiß ja gar nicht mehr, was man sagen darf, dem will ich überhaupt nicht das Wort reden, aber dass es schwer ist, sich zu trauen, zu sagen, okay, dies oder jenes war mir vielleicht vorher nicht so bewusst oder es war mir bewusst, aber es wird mir jetzt nochmal bewusster, wo es mich auf einmal persönlich betrifft, das wird nicht leicht mit Menschen, die eine Haltung haben, die eigentlich immer schon alles weiß und eigentlich hätte jeder alles wissen können.
Also es ist dir zum ersten Mal gelungen, Menschen zu verstehen,
die sich nicht trauen. Genau, die sich nicht trauen, klar zu sagen, boah, da habe ich jetzt das erste Mal Kriegsangst.
Weil da so eine Haltung ist, ja, du bist ja nie mit offenen Augen durch die...
Ja, ganz genau, da bist du aber auch naiv, wenn du das noch nie gehabt hast. Und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass jeder Mensch, der so eine offene Haltung vor sich her trägt, und ich will mich absolut nicht festlegen, bei wem das so ist und bei wem nicht, aber ich bezweifle, dass jeder Mensch, der so eine Haltung hat, wirklich weiß, wie sich Kriegsangst anfühlen könnte.
Ich glaube, das würde auch gar nicht gehen, weil dann könnte man kaum noch leben.
Also oder es würde wirklich keine Kriege mehr geben, wenn sich jeder dessen wirklich immer bewusst wäre, was der Krieg im Leben eines Menschen an Leid bedeutet, dann glaube ich, wäre es wesentlich schwieriger, sie zu führen. Wir versuchen das in einer Gesellschaft, in der wir Gott sei Dank sehr gut leben. Und das ist ja nicht nur immer auf dem Rücken anderer. Es ist viel so, aber auf der anderen Seite kann man doch auch mal froh sein, dass es einem gut geht und dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg hier in Europa zumindest, ja, keinen kann man leider nicht sagen.
Sagen wir mal, ja.
In Deutschland keinen Krieg mehr hatte. Mhm. Und es ist ja nicht nur unsere Schuld, dass es zum Beispiel den Balkankrieg gab. Da würde ich mich jetzt jedenfalls sehr schwer tun, die Schuld bei uns zu suchen.
Im Jugoslawienkrieg meinst du?
Ja, im Jugoslawienkrieg, genau. Also das ist alles ein bisschen vereinfachend, finde ich.
Ich
merke, dass es ein schwieriges Thema ist. Ich merke es daran, dass ich die Sätze nicht klar formuliert bekomme und dass es mich doch emotional bewegt. Ein anderer Punkt war noch, dass als Argumente, das ist vielleicht leichter, dass als Argumente von Rainer und Anja angebracht wurde, ja, wir haben ja mehr in der Nähe der Grenze gelebt und wir haben auch in der DDR viel öfter von Bedrohung gehört und so weiter.
Kann man sich auch Gedanken darüber machen, was das heißt.
Ja, das glaube ich, dass das auf der einen Seite sensibilisiert für Bedrohung, auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch in der DDR Menschen gab, die das irgendwann so oft und gebetsmühlenartig gehört haben, dass sie sich nicht mehr sehr bedroht gefühlt haben. Kann ich mir auch vorstellen. Und hier bei uns ist das halt anders gehandhabt worden. In der DDR, denke ich, ist das, was über den Zweiten Weltkrieg und über den Faschismus erzählt wurde, sehr klar ausgewählt worden und ist auch ganz klar zu einem Konzept geworden, das verfolgt wurde, während es bei uns eigentlich im Westen keins gab. Da ging es nach vorne gucken und...
Also ich kann mal was zum Thema, wenn du willst, wenn ich darf.
Ja klar, ich wollte nur sagen, das hat vielleicht auch noch dazu geführt, das stimmt, da ist vielleicht was dran, weil bei uns ging es um nach vorne und Krieg hat man sich so nicht angeguckt. Und wenn es bei uns im Ruhrgebiet hieß, oh, der Russe kommt, dann war das sicherlich was anderes, als wenn man, wie der Rainer sagt, an der Zonengrenze lebte und sagte, wenn der Russe kommt, sind wir die Ersten, die dran sind. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl, das glaube ich schon.
Also ich kann mal sagen, dass ich unter anderem auch deswegen früher, als ich anfing, mich politisch zu interessieren, keine große Kriegsangst hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, also ich bin nie von der Springerpresse und was weiß ich was beeinflusst worden. Die habe ich nie gelesen, solche Dinge. Ich hatte immer das Gefühl, beide Seiten waren auf eine gewisse Weise berechenbar. Selbst als Ronald Reagan seinen Satz sagte von wir zerstören die Sowjetunion 1984, wusste man, eigentlich hätte das Mikro aus sein sollen, es hätte niemand mitkriegen sollen. Es war ein völlig danebener Scherz. aber es war keine tatsächliche, sofortige Kriegsabsicht. Ja. Das heißt, beide Seiten, und ich meine wirklich, beide Seiten waren zwar Gegner, aber sie waren auf eine gewisse Weise berechenbar im Kalten Krieg. Zumindest aus der Rückschau. Es gibt für mich zwei Momente, wo ich einen Anflug von Kriegsangst empfunden habe. Vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass meine Eltern eben viel vom Krieg erzählt haben. Es gibt diesen einen Moment, der mich vom NATO-Doppelbeschluss abgebracht hat. Ich erzähle es immer wieder, aber ich muss es auch hier nochmal kurz erzählen. Die Rede von Petra Kelly im Deutschen Bundestag am 22. November 1983, wo sie über Hiroshima spricht, wo sie da war. Ihre persönliche Erklärung, warum sie der NATO, der Stationierung von Raketen natürlich nicht zustimmt. Und diese Rede hat mich mein Leben lang nachhaltig beeindruckt. Es sind 5 Minuten. Es ist eine kurze Rede. Wenn man das hört, dann denkt man, ja, natürlich, ist halt so. Aber für mich als 14-Jähriger war das ein einschneidendes Erlebnis. Und der zweite Punkt war im Sommer 1984, als das Lied Two Tribes von Frankie Goes to Hollywood hochkam. Und wenn man sich das richtig anhört, es gibt diese Stelle, wo es heißt, mine is the last voice that you will ever hear, aus dem Radio sozusagen, bevor die Atombombe fällt. Und das habe ich mir ausgemalt, als ich das im Sommer 1984 in einer Maxi gehört habe und auch von Fulda Gap hörte, also ja. diesen Angriffsmöglichkeiten und diesem Kriegsschauplatz in Osthessen, der von den Amerikanern so ausbaldowert worden war. Und dann gab es ein Spiel dazu. Und das habe ich im Sommer 1984 als 15-Jähriger gewusst, habe ich erfahren. Und ich hatte mich schon mit der Antikriegsbewegung, mit der Friedensbewegung befasst. Und in diesem Moment, wo ich dieses Ding abends im Radio hörte, dieses Mine is the last voice, und eben dieses halbe Jahr vorher, da habe ich wirklich intensiv Angst gefühlt, es könnte jederzeit passieren, ohne Vorwarnung. Und als der Golfkrieg kam, hieß es ja, der Irak könnte uns hier auch erreichen. Und ich habe zumindest in meiner Umgebung Menschen gehabt, die gesagt haben, müssen wir uns Gasmasken kaufen. Leute, die den Zweiten Weltkrieg auch erlebt haben. Und das lässt einen auch nicht. Also, und
man mag diese Menschen verurteilen. Man mag sagen, ja, jetzt habt ihr plötzlich Angst und vorher lebt ihr, als gäbe es keinen Morgen. Das ist sicherlich eine Sache, über die man reden kann. Mhm. Nur dennoch glaube ich, dass es diese Kriegsangst gibt und dass man darüber reden können sollte, wie sich sowas anfühlt. Und nicht jeder, der diese Kriegsangst bis ins Innerste fühlt, bis in seinen innersten Alltag, ist jemand, der 3 Handys hat und sich sonst auch um nichts kümmert. Also das war halt das, was mir so aufgefallen ist. Und vor allem, dass wir alle Geschichten haben und dass es auch ein bisschen viel erwartet ist von uns hier im Westen, so schön das wäre, die Situation zum Beispiel geflüchteter Menschen aus Kriegsgebieten zu verstehen. Wirklich zu verinnerlichen. Wir können nichts anderes als zuhören. Wir können ihnen zuhören, so wie ihnen begegnen, und können dadurch erreichen, dass wir wirklich nicht nur mitfühlen können im Sinne von, da ist ein Mensch, dem ging es ganz furchtbar und ich möchte jetzt, dass es ihm besser geht, sondern um wirklich nachfühlen zu können, was der erlebt hat. Weil das ist in unserer Geschichte einfach nicht mehr angelegt gewesen, wie wir da sind. Wir haben es alle nicht erlebt. Und ich finde, ein bisschen Toleranz bei aller Kritik und bei allen Dingen, die es zu sagen gibt und auf die es aufmerksam zu machen gilt, ein bisschen Toleranz gegenüber den einzelnen Menschen, die auch ihre Geschichten haben, wäre manchmal dem Reden förderlich.
Und für die Leute im Ohrfunk spielen wir jetzt alle Geschichten. Und so heißt das Stück.
Von Timo Hauer, weil das lag mir wirklich sehr am Herzen und ist mir auch genau zu diesem Thema eingefallen.
Eigentlich haben wir jede Woche auch ein Buch dabei. Manchmal gerät es ein bisschen ins Hintertreffen, aber diesmal hast du wieder eins mitgebracht.
Ja, und es ist nicht vom Licht geworden. Das kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Mir ist ein anderes Buch dazwischen geraten, ein Kleinod, könnte man sagen. Ein Kleinod, an dem ich schon seit 2020, seit es erschienen ist, herumgelesen habe. Sollte man gar nicht meinen, es hat nur 100 Seiten, dass einen so ein Buch so beschäftigen und innerlich so ein bisschen spalten könnte, hat es aber getan. Die Rede ist vom Roman Helden der Erde von Eva Finkenstedt, einer Marburger Autorin, die wir auch persönlich kennen. Viele kennen vielleicht noch aus unseren Sommerlesungen Das Herdfeuer der Weg. Wir haben das ja letztes Jahr im Sommer komplett nochmal lesen lassen von Eva Finkenstedt selbst. Ja, und sie hat eben ein Buch geschrieben namens Helden der Erde, von dem sie selber 2020 zu mir sagte, das sei eigentlich ihr wichtigstes Buch bisher. Und deswegen sei es ihr sehr wichtig, mal zu wissen, wie ich das eigentlich finde. Nun tut es mir gerade deswegen natürlich besonders leid, dass ich so lange gebraucht habe. Aber nun habe ich es zu Ende gelesen. Es ist ein kleines Buch, das davon handelt, dass ein Ruf ergeht an die Menschen, die sich dazu berufen fühlen, die Erde zu retten, weil die Erde große Probleme hat, weil Teile der Erde sterben, weil sie krank ist, die Natur ist krank und es muss dringend was getan werden. Klar, das ist eine Botschaft, die wir für heute hier alle sehr gut kennen. Klimawandel und so weiter, Kriege, wie wir Menschen überhaupt mit der Erde umgehen, also ein sehr, sehr aktuelles Thema, mit dem sie sich da beschäftigt und sie beschäftigt sich damit auf eine sehr spirituelle Weise. Das kannst du bestätigen, ne? Du hast es ja, glaube ich, nur angefangen. Ne?
Ich habe es nur angefangen, bisher habe ich es noch nicht zu Ende gelesen. Ne? Kommt aber noch.
Und dann kommt noch hinzu, dass es auch ein bisschen ein Fantasy-Buch ist, was für dich ja auch meistens nicht so der Anreiz ist, ein Buch zu lesen. Wobei an manchen Stellen schon sehr deutlich wird, dass Eva auch gerne Terry Pratchett liest. Also diese Ecke von Fantasy, mit der du ja auch was anfangen kannst.
Ja,
ja, es fühlen sich also 6 Personen diesem Ruf verpflichtet. Da ist einmal ein indianischstämmiger Rapper. Dann gibt es eine Autorin, die bisher ein relativ unscheinbares Leben geführt hat und eigentlich nie so ganz das Gefühl hatte, etwas zu leisten, etwas Gutes zu machen und die eigentlich am Anfang auch diese ganze Sache nur begleiten und beobachten will, um wenigstens in dieser Beziehung etwas zu tun. Dann ist da eine sehr mysteriöse Priesterin mit Hufen und Hörnern, die am Anfang sehr distanziert ist und sich auch erst im Nachhinein entfaltet. Dann gibt es einen einen irischen Barden, der dazukommt. Dann gibt es den Narren des Königs Midas und eine Hexe, die sich selber eine Hexe nennt. Und diese 6 Personen treffen sich in einer Taverne, wo sich Menschen aus allen möglichen Welten und Zeiten begegnen
können. Ja, ich würde sagen, es sind unterschiedliche Welten.
Genau, die kommen aus ganz unterschiedlichen Welten, genau eben aus der Mythologie oder aus der Vergangenheit oder wie auch immer. Jedenfalls in dieser Taverne ist das möglich, dass sich diese Menschen treffen. Und das sind also die Helden der Erde, die Helden, die jetzt versuchen wollen, die Mutter Erde, die Göttin, zu retten. Ja, wie macht man das? Und die erste Aufgabe, die sie gestellt bekommen, ist, sie sollen in ein Labyrinth gehen und dort verschiedene Aufgaben lösen und dann würden sie schon den Weg an ihr Ziel finden. Dieses Labyrinth befindet sich unter der Taverne und hält allerdings etliche Aufgaben für sie bereit, wo ich am Anfang dachte, mein Gott, das ist alles ein bisschen abstrakt oder so ein bisschen esoterisch. Am Anfang hat mir das Schwierigkeiten gemacht. Ich habe das Buch angefangen, mitten in der Corona-Krise, mitten in einer großen Klima-Apokalypsen-Stimmung und ich muss sagen, ich habe mich in dieser Zeit sehr stark davon einfangen lassen, von dem Gefühl, man kann doch eigentlich gar nichts machen und einfache Lösungen gibt es schon überhaupt nicht. Und dann kommt jetzt also dieses kleine Buch daher mit seinen esoterischen Weisheiten, wie man vielleicht sagen könnte, und das soll jetzt also die Probleme dieser Welt lösen. Das Buch ist angetreten, um da Tipps zu geben, wie man das tun könnte. Das erschien mir am Anfang sehr abwegig. Und deswegen habe ich es auch wieder weggelegt. Aber als ich dann weitergelesen habe, bin ich mit den Personen sehr warm geworden. Ich muss sagen, das ist eine der ganz, ganz großen Stärken von Eva Finkenstedt, egal wo die Personen leben, ob wie in ihrem ersten Roman im 13. Jahrhundert in einer Mühle in Marburg, wo sich eine Müllerin mit dem Deutschorden anlegt, oder ob es sich um die Biografie einer Frau handelt zur Zeit der Industrialisierung. Es gelingt ihr immer, Menschen so darzustellen, dass man sie fühlen kann, dass man mit ihnen lebt, dass egal wie viel Zeit einen von ihnen trennt und wie viel Geschichte, dass man mit ihnen warm werden kann, dass sie Eigenschaften haben, wo man auch Menschen erkennen kann, die man selber kennt, oder wenn man das nicht kann, die einen so neugierig machen, dass man wirklich eintaucht. Das sind sehr, sehr lebensechte Dialoge in diesen an sich doch sehr fantasievollen Aufgaben, die ihnen da gestellt werden. Es gibt zum Beispiel eine Höhle, da kommen sie überhaupt nur weiter, wenn jeder etwas vorträgt von sich. Und das muss die zuhörenden Existenzen überzeugen. Sonst geht es keinen Schritt weiter. Und da stellt sich dann bald heraus, dass sie es nicht angelegt haben auf irgendwas Großes, Künstlerisches, Ausgefallenes, sondern darauf, dass die jeweils Vortragenden etwas wirklich Wesentliches von sich preisgeben. Dass sie also wirklich einsteigen in das Problem und nicht irgendwie nur versuchen, am Rande sich durchzumogeln, sondern es geht ans Eingemachte. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Oder ja, es gibt immer wieder Situationen, wo sie sich zusammenfinden und Energie bekommen müssen, um überhaupt weitergehen zu können. Das tun sie teilweise auf ganz, wie man heute sagen würde, typisch esoterische Art und Weise, durch Energiekreise. Das tun sie aber auch durch Gespräche, in denen sie sich ihre eigenen Geschichten erzählen. Das tun sie, indem auch mal der eine den anderen trägt. Ich will da gar nicht zu viel verraten, weil, wie gesagt, so lang ist das Buch an sich nicht. Aber es gewinnt zunehmend an Lebendigkeit, wenn man sich darauf einlässt, selbst wenn das Metier für einen vielleicht fremd oder fremd geworden ist. Ich war ja früher ein sehr spiritueller Mensch und ich versuche mir auch einen guten Teil davon zu bewahren, aber es ist nicht immer leicht heutzutage. Man lässt sich so leicht anstecken von dieser No-Future-Stimmung, die man eigentlich schon den 80ern nachsagte. Also die wussten gar nicht, was noch auf uns zukommt. Und ja, also dieses Buch hat mich dann tatsächlich, als ich es gelesen hatte, doch sehr bereichert. Und sie lösen dann das Problem auf ihre Weise oder, naja, lösen sie es oder... Da will ich gar nicht zu viel verraten. Lesen Sie es einfach mal. Ja. Eva Finkenstedt heißt die Autorin. Das Buch heißt Helden der Erde und es ist erschienen bei Bookricks in München. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen skeptisch ist, weil die Liebe und der Wunsch, das Problem wirklich zu lösen und ein Gefühl für Menschen und ihre Bedürfnisse und Sorgen und Gefühle schimmert durch das ganze Buch. Und allein das ist es wirklich wert, es zu lesen. Und es mag schon sein, dass es den einen oder anderen etwas weiterbringt bei der Frage, was kann ich eigentlich tun?
Ich werde es doch nochmal lesen. Es ist tatsächlich, also ich hatte damit angefangen, habe dann aber irgendwann tatsächlich gesagt, boah, toll, wie sie schreibt, aber... Ich finde es dann doch zu spirituell und zu esoterisch und auf eine gewisse Weise, ich hätte beinahe gesagt, naiv. Aber ich weiß, dafür kenne ich Eva gut genug, dass sie das eigentlich nicht ist. Deshalb muss ich das Buch doch mal...
Ja, und vor allem, was ist naiv? Das ist auch etwas, was mich irgendwann in dem Buch sehr berührt hat. Nur weil Dinge... Weil manche Dinge vielleicht wirklich einfach sind, die Kraft spenden, die persönlich Kraft spenden und dann trotzdem in der Lage sind, auf Dauer große Kreise zu ziehen. Deswegen müssen Sie nicht naiv sein. Es ist halt ein ganz eigener Ansatz. Und ich kann Ihnen nur raten, bilden Sie sich Ihre Meinung selbst und lesen Sie es. Ich kann es wirklich mittlerweile nur empfehlen, auch wenn es echt mal ein Buch ist, mit dem ich mich ein bisschen schwer getan habe.
Leider nicht als Hörbuch erhältlich, aber als E-Book und als Print.
Und das mit dem Hörbuch könnte sich noch ändern, weil ich mit Eva Finkenstedt darüber im Gespräch bin.
Okay. Ja, ich glaube, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt aufrecht, bleibt ermutigt, bleibt gesund.
Seid nett zu euch.
Ja, nett zu euch.
Das haben wir bitter nötig. Und seid nett zu anderen.
Genau. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann.
So sieht's aus. Tschüss.